Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge «The Modern Marketer». Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. «The Modern Marketer», der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy.
Hast du mich eigentlich ein bisschen überfallen mit dem, was modernes Marketing ist? Ich habe mir da natürlich schon ein paar Gedanken gemacht und eigentlich, es ist noch schwierig zu sagen, was wirklich modernes Marketing ist, jetzt aus meiner Perspektive, aber es gibt so ein paar Grundbausteine. Und das eine ist sicherlich mal, wir haben heute irgendwie sehr beschleunigte Welt mit vielen Technologien, die kommen. Und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil, was ich jetzt als moderner Marketer sehe, ist, dass er natürlich die neue Entwicklung versteht, die stattfindet. Das ist sicherlich mal sehr wichtig. Aber es hat auch noch die anderen Komponenten und ich finde, die dürfen wir einfach auch nicht auf die Seite legen. Und zwar, es ist einfach ein Haufen Basics, die wir als Marketer schon vor 20, schon vor 50 Jahren gemacht haben, die immer noch wichtig sind. Und das ist zum Beispiel...
Was für Basics?
Also, eines vom Wichtigsten finde ich irgendwie, sich mit den Kunden auseinandersetzen. Wer ist der Kunde? Was hat er für Bedürfnisse? Also, weißt du, reden wir jetzt da zum Beispiel über Personas, wird ja immer wieder empfohlen, müssen wir machen. Ja, sollte man machen, aber vielleicht halt einfach nicht nur im Sinn von demografischen Elementen zunehmen, sondern wirklich psychografische Elemente, weißt, wo man wirklich versucht, Painpoints zu verstehen von den Leuten, auch mal sich mit dem Kunden auseinandersetzen, finde ich sehr wichtig. Du preachest das ja auch immer, Darko, gell? Red mal mit den Kunden und das einfließen lassen in die Erkenntnis hinein und in eine Persona hinein. Und das geht natürlich dann auch weiter, weißt, im Bereich von, sag jetzt mal, Kundensegmentierungen. Finde ich zum Beispiel auch extrem wichtig, oder? Dass man sich dort dann auch, es gibt so viel, sag jetzt mal, ältere Modelle, wo man schon gebraucht hat, zum Kundensegmentieren, die heute immer noch wichtig sind. Wir haben einfach neue Daten, die wir dazuziehen können. Wir können vielleicht, sage ich jetzt mal, haben neue Erkenntnisse irgendwie aus verschiedenen Channels, wie sich die Leute bewegen tun. Aber eigentlich so das Grundmuster, das Grundwissen ist eigentlich schon recht alt und schon länger bekannt im Marketing. Und das sind eigentlich sowieso die zwei Elemente, finde ich, die recht entscheidend sind und einen modernen Marketer meiner Meinung nach ausmachen.
Frau Köpfion, jetzt würde es mich interessieren, weil ihr sind ja beide, ihr habt ja einen ähnlichen Hintergrund wie auch der Alejandro, gell? Und ihr sind ja beide sehr, wie ich weiss, sehr hands-on Marketers. Also ihr sind die, die dann effektiv an der Maschine hocken und die Marketingkampagnen durchplanen und so. Und der Alejandro hat ja vorher gesagt, oder so Segmentierung ist ein wichtiger Bestandteil, wo früher wie auch heute eine grosse Rolle spielt. Und wenn wir und Fiona, du weißt, also wir haben ja ein paar Meetings gehabt und mehr von der Marketing-Technologie-Seite predigen ja immer so, dass die Hyper-Personalisierung im Sinn von, man hat nicht mehr Segment, sondern ein Segment von einem oder von einem Kunden. Oder so, dass man tut Kunden nicht mehr gruppieren, sondern oder man versucht es mit Technologie, so quasi jeden Kunden einzeln personalisiert anzusprechen. Wie seht ihr das? Seht ihr so, das ist so ein Zustand, wo man gerne erreichen würde, dass man jeden Kunden höchst personalisiert ansprechen? Oder sehen Sie also, ja, das ist so eine Traumwelt, die man nie erreicht und Segmente sind nach wie vor extrem wichtig?
Ich glaube nicht, dass das ein Ziel wäre von mir, dass ich nur noch einzelne Leute versuche anzusprechen und dass irgendwie nur noch... Also eben die Hyperpersonalisierung, ich finde es ein interessantes Thema, aber ich glaube, es ist nicht umsetzbar oder zumindest nicht, wenn man mehr als 20 Leute oder so ansprechen vielleicht. Ich glaube, dann wird es mega schwierig und dann verlierst du, glaube ich, schnell mal den Überblick über was ist eigentlich wichtig und dann fokussierst du dich zu fest darauf, wie kannst du jeden Einzelnen irgendwie speziell und genau auf die Person zugeschnitten ansprechen, anstatt dass du dann vielleicht einen Schritt zurück machst und sagst, okay, wir tun lieber ein bisschen gruppieren und schauen, dass wir Leute gescheit segmentieren und sie dann spezifisch auf etwas ansprechen, wo dann einigermaßen passt oder wo auch schon gut passt. anstatt dass man extrem viel Aufwand reinsteckt, dass man meiner Meinung nach nicht so viel einen besseren Outcome wahrscheinlich hat am Schluss. Also man muss da ein bisschen Aufwand ertragen, auch ein bisschen abschätzen. Darum bin ich eigentlich schon ein Fan von Segmentierung, dass man das Ganze ein bisschen gruppieren kann. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass das wirklich hilfreich ist, wenn du die Leute spezifisch ansprichst, dass dann die Leute wirklich auch mehr darauf ansprechen. Ich sehe das ja auch bei mir privat. Wenn ein Ad auf mich zugeschnitten ist, klicke ich viel eher drauf, als wenn es einfach irgendetwas Generelles ist. Mhm.
Du bist ja im B2B-Bereich tätig, gell, Fiona? Und Frauke, bist du mittlerweile B2C oder B2B?
Wieder B2B auch. Und ich stimme Fiona im Großen und Ganzen zu. Gießkannenprinzip allerdings, glaube ich, das sollte man irgendwann doch abschalten können. Wir sind auf dem Weg dorthin, etwas die Zielgruppen genauere Ansprache zu machen. Ich fände es natürlich toll, wenn jeder einzeln individuell angesprochen wird. Das müsste aber wahrscheinlich dann automatisiert passieren, weil sonst haben wir demnächst ein riesen Marketing-Team dahinter, was wir für 350 Mitarbeiter ein bisschen mehr gar nicht stemmen können in meinem jetzigen Marketing-Team. Worauf ich aber wieder den Fokus lege, was dann die direkte Ansprache betrifft, ist wirklich, dass meine Kunden, die quasi dann wieder bei ihren Kunden unterwegs sind, wirklich direkt ansprechen oder auch mal wirklich mehr wieder zum eigenen E-Mail zur Tastatur greifen und direkt ansprechen. Ich glaube, das ist so das, was am besten ankommt. Und dann, je besser die Segmente natürlich zugeschnitten sind, umso besser ist auch die Ansprache. Aber es ist ein Zukunftsbild.
Kann man wahrscheinlich machen in einem B2B-Segment noch eher, vor allem wenn es denn Produkte oder Services sind, wo halt dann eher höherwertiger ist, also respektive wo mehr kostet, oder? Dass man dann halt sehr spezifisch auch die Kunden kann aussuchen. Ich vermute mal, so in einem B2C-Bereich wird es dann, oder da kann man dann mit als Beispiel, wird wahrscheinlich nicht allen ihren Kaffee-Latte-Kunden können personell einzeln ein E-Mail schicken, oder? Nichtsdestotrotz, ich finde eben, oder, es ist extrem spannend, und was ich so beobachte in letzter Zeit, ist so der Weggang oder der Switch von diesen klassischen Segmentierungskriterien, oder, wie zum Beispiel Größe von einer Firma oder Einkommen, also das soziodemografische oder firmografische Daten, hin zu wirklich das Verhalten, also das Kundenverhalten, sei das jetzt im B2B oder im B2C-Bereich. Und dass man dort dann eigentlich noch viel mehr Potenzial hätte, zum den Impact von den einzelnen Kampagnen oder von den einzelnen Massnahmen, wo man dann macht, wenn man das auf Basis von Verhalten und wie der Alejandro vorher gesagt hat, psychografische Kriterien mehr würde darauf segmentieren, dass dort allenfalls der Impact noch viel stärker ist. Ja, die letzte habe ich ein kurzes Gespräch gehabt mit jemandem, mit dem Markus Gretener von SmartCut Consulting. Und die bauen ja im Prinzip Marketingkampagnen auf Basis von verhaltensökonomischen Prinzipien. Und er hat gesagt, so in den Kampagnen, die sie für ihre Kunden gemacht haben, haben sie einen massiv höheren Impact festgestellt, weil es auf verhaltensökonomischen Prinzipien basiert. Ist das bei euch schon mal, ist das ein Thema bei euch, auch im B2B-Segment? Oder ist das etwas, wo man sagt, das macht bei uns überhaupt, das macht bei uns nicht Sinn?
Darf ich kurz fragen, was das für Verhaltensdaten gewesen sind? Dort, in dem spezifischen Fall.
Es gibt zum Beispiel verhaltensökonomische Prinzipien, oder? Ein Beispiel ist bei der NZZ, jetzt sage ich zu oft Beispiel. Bei der NZZ, wenn ihr angehen und sagt, ich will ein physisches Abo, also ich will die Zeitung heimgeschickt bekommen, zahlen oder das Beispiel 100 Franken. Und wenn ihr angeht und sagt, das reine Online-Abo ist 60 Franken. Und dann könnt ihr zum Beispiel angehen und sagen, ja, wenn man nur die zwei Auswahlmöglichkeiten hat, dann gehen die meisten Leute aufs billigere Abo, also aufs günstigere Abo, oder? Und dann kann man natürlich angehen und sagen, hey, du kommst aber, wenn du jetzt als Beispiel eine Zeitung und das Online-Abo zusammennimmst, dann kostet es dich 105 Franken. Und dann gehen die Leute tendenziell an und sagen, ja, hey, wenn ich das zusammennehme, dann gebe ich zwar ein bisschen mehr Geld aus, nämlich 105 Franken, anstatt 160, komme dafür eben Zeitung und das Online-Abo dazu über. Also das sind so die Prinzipien, wo man da mit dem Empfinden vom Mensch im Sinne von, man versucht das zu nutzen, dass die der sogenannte der bekannte Homo economicus, der immer versucht zu optimieren, oder? Die ökonomische Optimierung von seinen Ressourcen. Und das ist jetzt ein Beispiel. Oder da könnte man zum Beispiel hingehen und ich versuche jetzt gerade ad hoc etwas zu überlegen bei dir, Fiona.
Es gibt so Taktiken, wo man halt immer wieder sieht, ist ja. So das Scarcity, also so Verknappung zum Beispiel schaffen für irgendwie ein Angebot, wo eigentlich gar keine Verknappung sollte um sein. Also jetzt als Beispiel irgendwie Webinarplätze zum Beispiel, also hat man zwei Plätze, das wird im B2B-Bereich in gewissen, sage ich jetzt mal, Branchen kann man es machen, in anderen vielleicht eher weniger, wie es amix schon auch gemacht hat, oder wo man sagt, ey, du hast noch irgendwie 5 Stunden Zeit und es hat noch 2 Plätze frei. Oder nimm teil. Oder zum so ein bisschen so einen Druck machen, dass die Leute das Gefühl haben, sie verpassen sonst etwas. Und so Taktiken gibt es sicher auch. Und ich nehme mal an, es geht so in die Richtung, wie du jetzt erzählt hast, eben so ein bisschen Psyche oder sage jetzt mal so die Beschaffenheit von menschlichen Entscheidungen eigentlich die jetzt triggern und die abzurufen, weil man auf tendenziell wahrscheinlich eine höhere Erfolgsquote bekommt, wenn man genau so Mittel anwenden tut.
Ist das ein Thema im B2B-Bereich?
Ich glaube, es wird teilweise angewendet, aber sicher nicht so flächendeckend wie jetzt im B2C-Bereich, ist meiner Meinung nach. Was ich aber schon, was jetzt immer mehr kommt, sind halt so Intent-Daten, also so Verhaltensdaten von Leuten, die sich halt im Netz bewegen. Das sind riesige Datenplattformen, wo dann eigentlich wie so, die können Signal geben, welche Unternehmen sind in welchem Bereich kaufbereit. Oder? Und er bemüht sich, irgendwie Informationen suchen zu gewissen Themen. Das ist natürlich sehr spannend, oder? Es gibt eigentlich im B2C-Bereich schon ein bisschen flächendeckender als genau im B2B-Bereich. Ja. Mhm.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurücknehmen. Die gleiche Frage an dich, Frauke, und dich, Fiona. Was ist für euch modernes Marketing? Oder was ist für euch ein moderner Marketer?
Ich fange mal an. Also sicherlich, deshalb finde ich es auch so spannend, heute dabei zu sein. Für mich, modern heißt einfach, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach aus der Richtung, aus der ich komme, es ist nicht einfach nur Online-Marketing. Und ich glaube, das ist momentan, oder es war vielleicht auch mal eine Zeit lang, das Buzzword schlechthin, ja, alle wollten Online-Marketing machen. Und da muss ich daherkommen und sagen, nein, ich glaube, du musst den richtigen Mix finden von klassischem, altmodischem, womöglich auch Marketing, also wirklich Events oder Newsletter etc. und das kombinieren einfach mit den neuen Möglichkeiten. Und ich glaube, dann ist man auf dem richtigen Weg unterwegs und kann dort alle Kunden auch abholen. Weil ich finde es ganz wichtig und deshalb finde ich es auch spannend, habt ihr mit dem Kundenbereich angefangen. Mein Bereich, wenn ich Verwaltungsräte anspreche, da muss ich nicht mit fancy-dancy Online-Marketing daherkommen, wie ganz viele meinen, mit Instagram und Co. Ich finde sie dort nicht. Also muss ich sie per E-Mail, per Brief anschreiben. Ich meine, ich war lange, eine Zeit lang bei der Bank, da ging ganz viel über Briefmarketing, also wirklich gedruckte Post. Ich konnte es am Anfang auch nicht glauben, ist aber so. Und ich glaube, wenn man da den Mix findet, dann bin ich modern unterwegs, aber nicht nur, weil ich dann eine Richtung marschiere oder die andere marschiere, sondern da irgendwo ja die Kombination von allem zu finden.
Das finde ich, ich habe nachher noch eine Frage da dazu, aber ich möchte Fionas Version vom modernen Marketer hören.
Ich finde das auch
für
Ihre Erklärung gut. Ich glaube, ich unterschreibe das einfach. Nein, für mich ist es ein bisschen up-to-date bleiben auch, dass man sicher ein bisschen schaut, was gibt es für Möglichkeiten. Eben, ich glaube, gerade auch im Online-Bereich kommt immer wie mehr Sachen kommen auf und viel ist dann am Anfang vielleicht noch nicht extrem relevant, aber ich finde es wichtig, dass man Bescheid weiss, und dass man sich vielleicht auch schon ein bisschen Gedanken macht, wie könnte man das denn nutzen. Es gibt viele Sachen, eben, wo du vorher von Verhaltensdaten und so geredet hast, habe ich dann eben auch so ein bisschen gedacht, wie man sich auch zum Beispiel online verhaltet, eben, man irgendwie mit Social-Media-Posts interagiert, wie man auf der Webseite sich durchklickt etc., dass man auch aufgrund von dem kann segmentieren, aber das kann man ja dann nicht gerade starten, oder das ist nicht etwas, wo man sieht, irgendeine neue Möglichkeit, wo man dann denkt, ah cool, wir machen ab jetzt so Marketing, sondern das muss man zuerst auch ein bisschen sammeln, muss man zuerst auch ein bisschen überlegen, wie kann man das dann auch nutzen. Ich glaube, für mich ist es wirklich auch ein Offensein für neue Sachen, bereit sein, auch die alten Sachen trotzdem immer noch zu machen und schlussendlich einen Mix zu finden, wo wie Frauke schon gesagt hat, wo schlussendlich für den Kunden passt und nicht einfach nur cool tönt und man irgendwie lässig in eine PowerPoint-Präsentation kann rein tun, und es sieht einfach cool aus, aber es hat schlussendlich nicht gebraucht. Dann lieber etwas ein bisschen altmodisches, aber dafür hat man dann auch wirklich einen Impact, weil man die richtige Sprache hat für die richtige Zielgruppe.
Und das finde ich ein ganz spannender Gedanke, weil wir haben ja, oder? Ich komme ja so ein bisschen aus dem Marketing-Technologie-Bereich. Der Alejandro hat in dem Bereich geschafft. Ihr habt auch sehr stark damit zu tun. Und ich glaube, so der Punkt Technologie, oder man hat immer das Gefühl, ja, der moderne Marketer, der muss technologietreiber sein, der muss alle Tools kennen, der ist so quasi Technologie oder halt das Digitalisierung steht im Zentrum. Und ich habe schon viel mit Alejandro darüber geredet und wir haben eben auch das Gefühl, dass der moderne Marketer, das ist eigentlich, was einen modernen Marketer ausmacht, ist der Mindset, also wie er eingestellt ist zum Thema Marketing per se. Eins von meinen grossen Steckenpferden oder von meinen leidenschaftlichen Themen, wo ich viel lese darüber und ich immer sage, ist so zum Beispiel die Fähigkeit, zum Sales und Marketing zu verbinden, also das bekannte Sales und Marketing Alignment, oder? Und das hat ja nichts mit irgendeiner Technologie zu tun, mit irgendwelchen Prozessen, vielleicht später schon, aber es hat ja meistens mit dem Mindset zu tun. Oder bin ich offen, um mein bestehendes Wissen zu hinterfragen, zum challengen? Bin ich offen, um neue Methoden zu erlernen? Bin ich offen, um neue Sachen auszuprobieren? Wir haben in den vergangenen Podcasts und mit Alejandro auch viel über das Thema, also das Testen, das Ausprobieren, das Experimentieren im Marketing. Bin ich offen für so Sachen? Oder gehe ich an und sage, nein, ich bin digitales Marketing, ich bin klassisches Marketing, wo wir dann angehen würden, sind eigentlich, es gibt kein digitales oder klassisches Marketing, es gibt Marketing und dann gibt es digitale Kanäle und klassische Kanäle, Offline-Kanäle und dann gibt es Events, aber das ist auch Teil vom Marketing und etwas, wo ich das Thema immer wieder aufbringe und ich finde das so spannend, dass bis jetzt jeder Marketer, männlich und weibliche Form von Marketer, hat immer gesagt, Marketing ist nicht quasi Werbung, oder? Marketers sind nicht die, die nur Werbung schalten sollten eigentlich. Und oftmals wird ja die Rolle vom Marketer auf das reduziert. Das sind die, die Printkampagnen buchen. Das sind die, die Plakat machen. Das sind die, die so ein Instagram-Werbung machen und so. Und dann heisst es Social Media Marketing, oder? Sondern das Marketing eigentlich noch viel weiter geht und sagt, ja, hey, oder die 4 Ps oder 7 Ps oder wie viele Ps also auch wollen oder was man in der Schule lernt. Das ist eigentlich das Marketing. Und die Fähigkeit, zum Mindset öffnen und angehen und sagen, hey, was bringt denn etwas? Und wenn es ein Brief ist, wo uns den Impact bringt, dann machen wir nach wie vor den Brief. Wie können wir jetzt vielleicht den Brief noch enablen, dass wir sagen, hey, mit dem Brief können wir sie auch nachher digital abholen. Das wäre ein Test wert. Oder? Und das finde ich eben spannend, dass auch ihr beide wo ich jetzt einfach die Frage rausgeworfen habe, dass ich eigentlich so in die Richtung tendiere und sage, es hat mehr mit dem Mindset zu tun und nicht mit der spezifischen Also mit der Disziplin, nicht mit der Technologie und so weiter. Oder, Alejandro?
Ja, es gefällt mir absolut, was ihr jetzt da gesagt habt. Ich sehe es genau auch so. Das eine ist eben das Mindset. Und wenn man es vielleicht so zusammenfassen kann, eine Offenheit, zum neue Sachen entdecken, neue Wege versuchen zu gehen, auch im Marketing oder egal, in welchem Bereich es noch tätig ist. Ich finde, das zählt auch nicht nur für das Marketing, aber im Marketing natürlich auch. Und das andere ist halt einfach auch, und das habe ich jetzt auch zwei, drei Mal rausgehört, weißt, einfach mal auch plausibilisieren, was man überhaupt macht, oder? Eigentlich schauen, ist der Impact um von dem, was man gemacht hat oder nicht? Und wenn der Impact um ist, sprich, wenn die Zahlen stimmen, irgendwie man Daten hat, um es belegen, dann go for it. Und wenn es nicht stimmt, dann leave it, oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was für mich die Essenz von einem modernen Marketer auch ausmacht, oder? Zum auch so eine, können sagen, klar, wir machen auch noch alte Sachen, weil sie funktionieren. Also, weißt du, Sachen, die man schon vor irgendwie 20 Jahren gemacht hat, irgendwie Events oder was auch immer. Aber wir machen sie eben, weil sie noch funktionieren und nicht, weil wir sie halt auch schon immer gemacht haben. Weißt du, so Marketing des Marketings willen. Irgendwie so, ja, wir machen schon seit irgendwie 20 Jahren Anzeige, irgendwie in der Bilanz, immer um Weihnachtszeit herum, weil wir es halt einfach so machen, aber eigentlich gar nicht hinterfragen, ob es das noch braucht. Und ich glaube, das passiert eben schnell mal im Marketing, und ich finde, das ist eben so das, wo der moderne Marketer dann vielleicht noch unterscheidet, ist, dass er auch mal sagt, hey, look, und jetzt hinterfragen wir einfach auch mal den Status quo.
Das ist natürlich eine essentielle Frage, oder? Wenn wir zurück nochmal auf das, von dir, Frau, das Beispiel mit dem Brief kommen, oder? Mhm. Für mich würde ein moderner Marketer jetzt angehen und sagen, hey, ja, wir machen schon immer Brief, wir machen keine Ahnung, seit 50 Jahren oder seit 30 Jahren oder so, die Brief, und die funktionieren, aber kann ich es validieren? Kann ich es effektiv validieren, dass die Briefe funktionieren? Oder hat man einfach, ja, wir haben es schon immer so gemacht, also muss es ja funktionieren? Frage an dich, Frauke, hast du es validiert?
Ja, das Team dahinter bei der Bank war das etwas größer alles. Ja, das Spannende ist natürlich auch, es ist ein ganz klarer Touchpoint von einer Bank. Womöglich bekommt ihr auch noch eure Bankauszüge zum Beispiel per Post zugestellt. Und dass man da natürlich etwas beilegt, da ist die Aufmerksamkeit um einiges höher, als wenn man im E-Banking eine Mitteilung schaltet, weil die wird meistens einfach direkt weggeklickt. Also da waren Zahlen dahinter natürlich, ganz klar. Ja. Spannende auch hier, wir haben wirklich Briefmarketing gemacht für eine digitale Bezahlmethode, die es in der Schweiz gibt. War für mich ja nicht klar, warum, aber es wurde wirklich gelesen und man hat immer wirklich die Anstiege gemerkt, okay, es haben wieder so und so viele Personen die App gedownloadet, es haben sich so und so viele Personen registriert. Also lagen wir irgendwo dann doch richtig, trotz dass wir den Medienbruch dabei hatten.
Ja. Also vielleicht bevor du weiterfährst, ihr dürft in dem Podcast dürft ihr Brands nennen, ihr dürft Werbung machen für eure Firmen, ihr dürft fluchen, ihr dürft so reden, wie ihr euch wohlfühlt. Also überhaupt, wir müssen da nicht zensieren selber. Ich will einfach gerade ausreden bei uns.
Ja, es war auch ein Herzensprojekt, was ich bei der Bank gemacht habe. Also es war ZKB Twint gewesen, um das jetzt dann auch noch zu promoten. Genau, nein, es war wirklich spannend zu sehen, dass trotz diesem Medienbruch Zahlen nach oben sind. Aber lag vielleicht auch wirklich an der Zielgruppe.
Ja. Und bei dir, Fiona, bei dir haben wir ja auch einige Gespräche geführt, und ich bin überzeugt, du hast mit dem Alejandro auch einige Gespräche geführt über genau die Validierung, oder so. Wie können wir da Daten an, wo belegen, was unsere Kampagnen und all die Massnahmen eigentlich bringen, und auch, oder, was rechtfertigen die Ausgaben in irgendwelche Technologien und so weiter. Das ist schon ein wichtiger Punkt heutzutage im Marketing, weil das, was ich vorher gesagt habe, solange Marketing als Kostenfaktor angeschaut wird, steht man immer unter dem Druck und sagt, hey, was bringt denn das Marketing? Und sobald man den Shift macht, sagt, ja, eigentlich ist es eine Investition und eigentlich können wir den Impact vom Marketing belegen, dann hat man ja ganz andere Diskussionen dann auch, oder?
Ich finde es einfach immer mega schwierig, gerade im B2B-Bereich, um dann auch können sagen, was ist eine gute Zahl, was ist ein guter KPI, den man könnte nutzen. Klar, wenn man direkte Vergleiche hat, wenn man sagt, okay, wir haben es jetzt mal so gemacht, jetzt machen wir es mal anders, dann kann man zwei Sachen direkt miteinander vergleichen. Aber wenn man für jede Kampagne, die man zum Beispiel macht, wenn man kampagnenbasiert schafft, wenn man dort immer wieder ein bisschen andere Zeitpunkte hat, mit anderen Themen, mit anderen Zielgruppen, dann ist es mega schwierig, um das miteinander zu vergleichen. Und wenn man dann mal ein bisschen etwas anderes ausprobieren will, dann habe ich immer ein bisschen Mühe, zu sagen, läuft jetzt die Kampagne besser, weil wir etwas Neues ausprobiert haben? Oder ist vielleicht einfach der Zeitpunkt besser gewesen von allen Sachen, die wir geschaltet haben? Ist das Thema einfach relevanter für die Leute? Und das finde ich mega schwierig, zum dort anständige KPIs zu definieren, zu sagen, was ist etwas Gutes, was hat funktioniert. Definiert ihr das einmal im Voraus? Wenn ihr jetzt irgendetwas macht, definiert ihr im Voraus einmal KPIs oder macht ihr etwas und sagt dann, okay, die KPIs haben wir, sind die gut oder sind die schlecht?
Ja, finde ich eine gute Frage im Fall. Ich versuche eigentlich immer vor, ein Ziel zu definieren. Und zwar einfach aus einem einfachen Grund. Teilweise habe ich einfach Daten, wo ich weiss, okay, ich müsste mindestens wieder das erreichen. Jetzt habe ich etwas verbessert, also muss ich ein bisschen besser sein. Oder aber, wenn ich gar keine Daten habe, dann muss ich ja irgendwo hinzielen können und das Gefühl haben, das kann ich erreichen. Und dann fängt der Lernprozess an, weil es zwingt dich dann eigentlich. Und gut, dort muss man sich nämlich wirklich auch ein bisschen zusammennehmen. Ich kann das auch nicht immer, wie bei jeder Aktivität, mache ich das super, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Aber es zwingt einem halt auch in die Retro-Perspektive zu schauen und zu sagen so, hey, okay, look, was habe ich jetzt geändert? Was hat das jetzt wirklich gebracht? Ist es besser gewesen als erwartet? Warum? Ist es schlechter gewesen? Warum? Also einfach immer nachfragen, warum ist überhaupt so etwas gelaufen, wie es jetzt gerade abgelaufen ist? Und ich glaube, das ist schon. Und klar, man hat nicht immer irgendwie eine saubere Datenlage, gerade irgendwie, wenn man, keine Ahnung, versucht, eben in neue Segmente hineinzugehen oder irgendwie neu in ein Business hineinkommt oder neu versucht, digitales Marketing in einem Unternehmen aufzubauen, dann ist es häufiger so. Aber ich sage jetzt mal so, sehr etablierte Business haben die eigentlich einen Haufen Daten, wo man theoretisch könnte gewisse Erkenntnisse schon mal zur Grundlage nehmen.
Und ich glaube, da muss man so zwei Unterscheidungen machen, oder? Das heisst so, wenn man in das Testen hineingeht, oder? Dann kann man zum Beispiel mit den berühmt-berüchtigten AB-Tests arbeiten, oder? Dann geht man hin und sagt, man kreiert mal ein Segment, das möglichst homogen ist, und dann macht man mal AB-Tests und dann hat man eine Vergleichsmöglichkeit, oder? Was ist besser? Was funktioniert besser? Aber ja, Wenn du natürlich angehst und sagst, jetzt probieren wir mal etwas komplett Neues, wo wir noch nie gemacht haben, dann bleibt da nichts anderes übrig als, oder? Das ist dann der klassische so der Growth Hacking-Prozess, oder? Du formulierst schon mal eine Hypothese und sagst, hey, ich habe eine Idee, ich bilde eine Hypothese. Und dann gehst du an und sagst, wenn sich die Hypothese bestätigt, dann erreiche ich KPI XYZ, dann erreiche ich eine 2% bessere Conversion Rate über eine Zeitdauer oder in einem Segment XY. Wenn du es dann nicht erreichst und quasi das Experiment ein Failure, also gescheitert ist, was ja als gescheitert immer negativ behaftet ist, eigentlich ist es einfach eine Möglichkeit, um etwas dazu zu lernen, dann musst du aber hingehen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt bei all dem Testen und bei all dem Experimentieren, ist wirklich hingehen und sagen, was habe ich daraus gelernt? Ist das jetzt, habe ich den KPI zu hoch angesetzt? Vielleicht mache ich nochmal ein Experiment mit einem tieferen KPI. Habe ich das Experiment falsch aufgesetzt? Ist einfach, funktioniert es nicht in dem Segment oder in dieser Zielgruppe oder was auch immer? Und dort liegt, glaube ich, irgendwie das Gold Nugget, wo man lernen kann, liegt eigentlich dort in der Zusammenfassung oder in dem, was hole ich aus dem Experiment raus, was für Informationen, was für Learnings hole ich aus dem Ganzen raus, oder? Und man weiss ja, je mehr Experimente du machst, umso schneller ist der Lernprozess, umso schneller kommst du an. Und ich weiss, bei uns in unserem Kulturkreis, oder, das Scheitern wird immer negativ behaftet, aber eigentlich ist es so, wenn man sagt, so, hey, von 10 Experimenten scheitert nie, dann habe ich nie Opportunities gehabt, um etwas Neues zu lernen, oder? Und auch dort wieder ist es so.
Solange
ja, sorry.
Solange du dazulernst, ist ja okay. Oder? Also, solange du nicht immer und immer wieder den gleichen Fehler machst, oder, finde ich auch absolut. Man soll Fehler machen, man soll auch in einer Kultur leben oder arbeiten, wo das auch erlaubt ist, zum Fehler machen, weil sonst getraut man sich ja dann auch irgendwann nicht, neue Sachen auszuprobieren. Und das finde ich mega schade. Aber ich finde es eben auch, wie du sagst, ist extrem wichtig, dass man sich dann auch überlegt, okay, was ist genau schiefgegangen? Wie können wir das verhindern? Was können wir besser machen im nächsten Mal? Oder was können wir anders machen? Und es dann einfach vielleicht anders ausprobieren. Und wenn man dann nochmal scheitert, dann kann man wenigstens sagen, hey, wir haben ja etwas anderes ausprobiert, wir haben es ein bisschen tweaked, aber offensichtlich in die falsche Richtung.
Und also machen wir nochmal einen Versuch. Dort liegt eben auch also die Schwierigkeit, oder? Und das muss man dann vielleicht noch ein bisschen in einem grösseren Rahmen denken. Nämlich, oder, ich habe ja 4-5 Jahre lang doziert, so Marketingfachleute, Marketing, angehende Marketingleiter und so. Und auch in der klassischen Schule wird immer noch der Kampagnengedanke oder der Big Campaigns. Du hast eine Jahreskampagne oder du hast irgendwie eine Quartalskampagne und haust irgendwie ein Viertel von dem Budget muss in einer Kampagne rausgehauen werden, weil sonst kommt das Budget nächstes Jahr nicht mehr über, oder wenn du zu wenig verbrauchst und so weiter. Und die Experimente müssen ja im Prinzip gar nicht so viel kosten. Man kann mit 50 Stutz oder mit 500 Stutz kann man schon extrem gute, extrem erfolgreiche, im Sinne von, ich lerne etwas dazu, erfolgreiche Experimente fahren, oder? Und dort muss man, und dort verstehe ich jeden Marketer, der draußen ist und sagt, ja, A, ich hab wenig Zeit für Experimente, und B, wenn ich mit neu gescheiterten Experimenten von meinem Chef gehe oder meine Chefin oder von der Geschäftsleitung, dann heisst es schnell einmal, ja, hör auf mit dem Seich. Oder? Also es braucht auch ein gewisses Bein von oben. Es braucht auch eine gewisse Grundlage oder so einen grünen Wiese-Ansatz und sagen, mach das jetzt mal ein halbes Jahr, mach das jetzt mal ein Jahr. Und wichtig ist, was haben wir aus all den Experimenten gelernt? Und da finde ich eben, da nehme ich, muss ich sagen, nehme ich die Marketers heutzutage in Schutz, weil A, man lernt es nicht, also in den Ausbildungen, die ich doziert habe, ist so Thema Growth Hacking oder experimentelles Marketing oder so das Growth Marketing nicht in einem Buch ein Thema gewesen, oder? Die ganze Technologiebereich oder CRM Marketing Automation, das sind meistens irgendwie so 2 Seiten gewesen von 200-seitigen Büchern, oder? Also dort hat man natürlich schon auch in der Ausbildung einen extrem hohen Nachholbedarf und ich finde einfach, ist auch ein Ansatz, wo man sagt, moderne Marketers, die müssen sich halt dann auch bis zu einem gewissen Grad selber weiterbilden, oder? Die müssen dann halt einmal einen Abend in einem Podcast verbringen und schauen, was kann ich daraus rausziehen, oder? Aber ich finde es ein spannendes Thema, weil sei es jetzt im B2C oder B2B-Bereich, man kann eigentlich so viel machen mit so wenig Mitteln, wenn man super angeht, und das hat der Hendrik Lennertz, und Alejandro, ich weiss, du hast den Podcast geschaut, der Hendrik Lennertz, der macht ja so Growth Hacking Kurs und beratet Unternehmen im Bereich Growth Hacking. Das hat er extrem gut gesagt und gesagt, du musst dir zuerst Gedanken machen, was ist eigentlich das Problem? Was willst du eigentlich erreichen? Und wenn das einmal angekriegt hast und das super definiert hast, dann ist nachher ein Experiment machen, ist nachher eine einfache Sache. Oder? Und du kannst super definieren, ist es erfolgreich gewesen oder nicht. Aber die Problemstellung super erfassen, das ist eigentlich so das Heavy Lifting vom Kopf. Oder? So, was ist effektiv das Problem? Oder wo haben wir, wenn ich jetzt, Fiona, bei euch zum Beispiel, oder? Wenn ihr sagt, ja, wir produzieren da extrem gut qualifizierte Marketing Leads und eure Sales-Abteilung sagt, hey, mit dem können wir gar nicht arbeiten, das ist ja vielleicht, oder? Ist man dann schon mal an den Tisch gesessen? Und hat definiert, was ist ein gut qualifizierter Lead. Manchmal sind es banale Sachen, oder? Und das kennen wir alle, das kennt jedes Unternehmen. Und es ist halt auch vielfach das Silo-Denken. Das haben wir auch schon, weißt du, wie oft darüber geredet, Alejandro, gell? So die Silos aufbrechen.
Ja, und ich glaube, das ist teilweise wirklich auch mega die Schwierigkeit. Weil es sind jetzt ein paar Sachen, die du jetzt vorher gesagt hast. Das eine ist, das Marketing ist immer so in einer Rechtfertigungsschlaufe auch drin. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun mit, sag jetzt mal, KPIs, die man falsch setzen tut, wo wir uns selber irgendwie in Verantwortung setzen für etwas, wo nicht wirklich viel bringt. Also ich glaube, wir müssen viel näher irgendwie an Gewinn und an den Umsatz vom Unternehmen gekoppelt werden. Und das ist natürlich, anstatt irgendwie so Website-Visits und so weiter. Also ich finde immer, wenn man so KPIs setzen tut, muss es immer irgendwie actionable sein. Also es muss etwas sein, was wirklich einen Unterschied macht, wenn ich irgendwie eine Veränderung in dem KPI herbeiführen kann. Und ja, ich glaube...
Gibt es KPIs, wo ihr jetzt aus einem, wir müssen sie jetzt nicht vom jetzigen Arbeitgeber nennen, aber vielleicht vom vorhergehenden, gibt es KPIs, wo man sagt, oh, ich habe die KPIs müssen erfassen, aber die haben gar nichts gebracht. Die haben schön ausgesehen auf einer PowerPoint-Präsentation, wenn es von der Geschäftsleitung geht, aber als KPI haben sie überhaupt nicht ausgesagt.
Ja, also ich weiß es gerade nicht konkret, aber was halt oft war bei mir, ist, dass sehr viel einfach eben halt aufgeschrieben worden ist. Man hat alles irgendwie müssen dokumentieren. Und gemacht hat man damit aber nicht wirklich viel, in vielen Situationen. Dass man sehr viele Zahlen aufgeschrieben hat, aber dann nichts damit gemacht im Sinn von, ist das eine gute Zahl, sind so und so viele Eventbesucher, ist das gut, ist das schlecht. Man hat es so ein bisschen verglichen, ein bisschen teilweise mit Vorjahreszahlen oder mit anderen vergleichbaren Werten. Das habe ich schon oft gehabt, dass man einfach sehr viel überanalysiert und gleichzeitig unteranalysiert. Wenn das ja Sinn macht.
Das macht absolut Sinn.
Dass man sehr viele Zahlen hat und sehr wenig damit macht. Es braucht halt extrem viel Aufwand, um die Zahlen dann irgendwie super können darzustellen und um die können tracken und aufbereiten. Ist aufwendig und das finde ich dann immer schade, wenn das dann nicht wirklich gebraucht wird und analysiert wird.
Ja. Ich finde es schön, dass du das sagst, Fiona, weil ich glaube, in dieser Situation sind schon so viele Marketer drin gewesen oder sind immer noch drin, wo sie, also ich selber auch, ich habe mir das sogar selber mal als Aufgabe gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, so, ich muss jetzt alles messen. Riesige Excel-Files oder irgendwie Google Data Studio, Dashboard, schiess mich tot. Und
es ist so verlockend.
Es ist eine Beschäftigung. Also weißt du, sag jetzt mal, so, du füllst so deine Arbeitszeit, aber irgendwann mal merke ich, also ich habe dann irgendwann gemerkt, so, hey, also ich bin immer hinterher mit irgendwie, auch wenn ich es nachher irgendwie automatisiert und die Zahlen reinflüssen, aber es hat mir nichts gebracht. Dann finde ich so, höre ich auf, fokussiere mich auf zwei, drei wichtige Sachen. Und ich kann meistens ein bisschen schnaufen und mich auf wirklich wichtige Themen dann fokussieren. Ja, aber finde ich super, dass du es auch gesagt hast, weil ich glaube, das ist etwas, wo mega viel wahrscheinlich ständig irgendwie konfrontiert sind. Ja.
Wie geht es dir, Frauke, mit dem Thema?
Ja, sehr ähnlich. Ich habe sogar das Gefühl, ich weiß, von was Fiona konkret spricht. Das beste Beispiel ist wirklich auch, was bringen mir 150 Personen an einem Event, wenn davon nicht meine Zielgruppe dabei ist? Dann brauche ich das Event nicht durchführen. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig. Ich bin momentan in der vorteilhaften Situation, bei mir ist es einfach Ziel, das Daily Business aufrechtzuerhalten, ohne dass zu viel auf Zahlen geachtet wird. Mag irgendwann kippen, dann ist die Frage, okay, auf was konzentrieren wir uns jetzt, auf welche KPIs sind relevant für uns. Aber ja, es ist immer eine Frage, welche KPIs machen Sinn. Also stimme ich Fiona auch voll und ganz zu. Und schön, wenn man dann super Slides hat, aber wenn es dann keiner liest und anwendet vor allem auch, das ist dann immer schade.
Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich in meiner Vergangenheit einmal bei einem Schweizer Startup so versucht habe, umzusetzen, ist oder so. Am Schluss vom Tag oder am Schluss vom Quartal habe ich gesehen, und zwar in einem Geldbetrag, wie viel Geld hat das Marketing zum Umsatz beigetragen. Und die Fragestellung, um das super so anzukriegen, oder respektive halt der Rattenschwanz an Massnahmen und an Prozessschritt, wo man dann da einleiten muss, zum anderen zu sagen, hey, wir sind jetzt fähig, dass das Marketing belegen kann. Wir tragen so und so viel 1000, 100.000 Millionen Franken zum Umsatz bei. Das passiert da oben, oder? Das ist nicht technologieabhängig, das ist nicht vielleicht im Ansatz Anzahl Mitarbeiter abhängig, aber es ist wirklich angehen und sagen, hey, welche Ressourcen brauche ich effektiv, um diese Zahl anzubringen? Und ich glaube, das geht uns allen gleich, oder? Wenn wir jetzt in einer Marketingrolle sind, oder gewisse von uns sind ja in einer Marketingrolle, und dann am Ende Jahr können sagen, hey, ich mit meinem Job, mit meinen Verantwortlichkeiten habe 2 Millionen zum Umsatz beiträgt und ich kann es belegen, dann hat man eine ganz andere Diskussionsgrundlage als, wir haben ein Event gemacht, der hat 50.000 Franken gekostet. Das sind 200 Leute. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr sind es nur 150 gewesen, oder? Aber ich kann nicht belegen, was ist der Impact von diesen Massnahmen.
Wobei, da muss ich dir teils widersprechen, weil schlussendlich bin ich ja in meiner Funktion eigentlich auch dafür da, dass ich quasi die Plattform biete. Auf welchem Kanal auch immer, das kann ja off und online sein. Quasi, aber gerade im B2B, ich biete die Plattform, dass meine Kunden, das sind ja dann die internen quasi, also Stakeholders, wiederum Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen können. Und es ist unglaublich schwer, und das zieht sich jetzt seit PwC über die Bank bis jetzt zu OBT hindurch, dass man nicht jeder Lead oder jeder Umsatzfranken, den man macht, die Firma macht, wirklich verlinken kann zu einer Marketingaktivität. Sondern ich bin dafür da, dass ich Plattformen biete. Und die müssen dann aktiv genutzt werden.
Kann man das nicht?
Also ich kann nicht jeden Kontakt, kann ich nicht. Ich kann nicht mal sagen, okay, das ist zurückzuführen auf den Newsletter etc. Allein schon das Grundrauschen. Ich meine, das,
okay.
Das ist ja schon allein der Teil, ja, wo es dann schwer wird. Wo will ich jetzt diesen Kontakt oder diesen Umsatzbetrag über Kunde XY dann verordnen oder zuordnen?
Gerade das Awareness-Thema ist ja auch extrem wichtig im Marketing, dass man Awareness aufbaut für die Firma. Schlussendlich, wenn dann jemand durch Awareness-Massnahmen im Marketing in die Firma reinkommt, aber halt über jemand vom Sales, weil der dann schlussendlich angerufen hat oder irgendwie einen Kontakt aufgebaut hat, dann ist dann die Frage, durch was ist die Person in die Firma gekommen oder durch was ist der Lead qualifiziert worden, kann man dann wirklich sagen, das war wegen Marketingmassnahmen gewesen, sagt man dann immer, das war wegen Salesmassnahmen gewesen. Es ist ja dann auch ein Zusammenspiel in vielen Situationen. Und das hast ja du vorher auch gesagt, Darko, oder dass die Schnittstelle zwischen Marketing und Sales extrem wichtig ist. Das ist ja auch einer der Gründe davon, oder dass es nicht, ein Lead wird nicht qualifiziert nur durch Marketing oder nur durch Sales. Also gewisse schon, ja, okay. Aber in vielen Fällen ist es ja ein Zusammenspiel. Und Marketing leistet im Optimalfall ein bisschen Vorarbeit. Und der Sales schließt es dann schlussendlich ab. Aber gerade im B2B-Bereich, glaube ich, im B2C ist es vielleicht ein bisschen anders, ich habe jetzt nicht so Erfahrung, aber gerade im B2B-Bereich ist es mega schwierig, um dann eben schlussendlich zu sagen, hey, wegen dem Event, das wir vor 3 Jahren gemacht haben, das ist der Ursprung gewesen von dem Lead. Das kannst du einfach nicht sagen.
Ja, ich glaube auch gerade...
Sorry, Frauke, go on.
Ich glaube, gerade in dem Business, wo wir zumindest tätig waren und wo ich jetzt auch tätig bin, ist viel auch einfach Vertrauenssache und Kundenbindung über die Jahre hinweg. Und das wird einfach supported oder begleitet auch von Marketingmaßnahmen, eben ja durch ein Event oder man schickt das Mailing etc. Aber das ist, glaube ich, so auch noch nicht zum Vernachlässigen einfach.
Sorry, Alejandro, gang noch.
Ach. Ja. Weil es ist eigentlich ein spannendes Thema, weil es geht dann so in Richtung irgendwie Attribution Modeling, was ja auch irgendwie ein grosses Thema und Spezialität im Marketing ist. Und ich glaube, je komplexer wahrscheinlich der ganze Entscheidungsprozess vom Kunden, desto schwieriger wird so ein Attribution Modeling, weil du weißt eben, wie Fiona auch gesagt hat, wo ist er eingestiegen, oder, in die ganze Journey. Aber auch bei sehr kurzen irgendwie Journeys ist das Attribution Modeling teilweise sehr umstritten, weil es halt einfach gewisse Lücken halt einfach lässt, oder? Es ist, mir kommt da irgendwie ein Fall von eBay in den Sinn, wo man hinterfragt worden ist, ja, wie sinnvoll ist die ganze Ad-Span, die sie haben, irgendwie auf Google Ads, also Text-Ads. Dann hat man das irgendwie angefangen zu untersuchen mit wirklich irgendwie hochdekorierten Wissenschaftlern und Statistikern und hat gemerkt, dass einfach ein grosser Teil von der Ad-Spans gar keinen, also null Impact haben auf irgendein Business von eBay. Es sind dann halt vor allem um irgendwie so branded Ads gegangen, oder wo eBay halt irgendwie innerhalb der Textsuche drin ist. Aber trotzdem, es ist ein, als Marketer, und das ist eben, das muss man auch immer verstehen, als Marketer verantwortlich bei eBay für Ads, für paid Ads, würdest du das, würdest du sagen, nein, look, ich kann zahlen, die sind da. Ich mache das Attribution Modeling und es stimmt, oder? Und das ist eben auch wirklich das Schwierige, oder? Wir haben alle immer unseren blinden Fleck irgendwo, wo es recht schwierig ist, zum von dem irgendwie wegzukommen. Und das Einzige, meiner Meinung nach, was dort hilft, ist experimentieren, mal Sachen abstellen, mal schauen, was hat es für einen Impact, oder wieder laufen lassen, Mut hat, mal etwas einfach anders machen.
Ich glaube, ja, so. Ich glaube, für alle Marketers, die jetzt zulassen und zuschauen bei dieser Aufnahme, ich glaube, im Zweifelsfall, wenn ihr etwas nicht zuordnen könnt, dann einfach im Marketing zuordnen.
Genau. Gutes Attribution Model. Einfach, Marketing ist es gewesen.
Machen wir so eine Bucket-Kampagne, so irgendetwas XY und das einfach dort zuordnen, fertig.
Genau.
First come, first serve, oder? Ja. Ich möchte gerne noch über ein spezifisches Thema mit euch reden, jetzt, wo ich drei Praktiker im Call habe und mich als Theoretiker. Wie haltet ihr euch fit zu neuen Marketingthemen? Das ist ja ein grosses Thema bei uns, bei der Growth Academy ist, oder so. Was braucht man für Skills für die Zukunft im Marketing? Und wir versuchen es ein bisschen herauszufinden, wie halten sich die Marketers heutzutage fit auf neue Themen? Oder? Marketing-Automation, Fiona, das ist ja eines von deinen Steckenpferden. Wie haltet ihr euch fit zu neuen Themen?
Ja, da kann ich ein bisschen Werbung machen für euch. Unter anderem, also ich nehme jetzt den Teil am Marketing-Automation-Kurs von der Growth Academy. Ich freue mich dort auch schon mega drauf. Und obwohl ich jetzt doch schon einige Jahre in diesem Bereich tätig bin, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich glaube, es bringt nochmal eine neue Perspektive rein. Und ich glaube, es gibt auch nichts Gefährlicheres, als zu sagen, nein, in diesem Bereich bin ich schon mega gut. Ich lasse mal bleiben, weil es funktioniert ja alles. Wie du sagst, aber immer wieder mal ein bisschen neue Sachen ausprobieren und zum neue Sachen ausprobieren muss man halt auch mit neuen Leuten reden oder mit anderen Leuten ein kleines Gespräch kommen, weil sonst hat man immer so ein bisschen seine eigene Silo-Sicht und den blinden Fleck. Ja. Ich persönlich finde jetzt, dass die ganze Entwicklung, die sich so ein bisschen gegeben hat, dass es vermehrt so ein bisschen Online-Kurs gibt, eben irgendwelche Webinars oder jetzt Podcasts da. Ich finde das mega spannend und habe mir jetzt wirklich auch ein bisschen angewöhnt, dass ich mich für das ein oder andere Webinar anmelde und dort ein bisschen reinhöre und auch bei Sachen, die meine Arbeit jetzt vielleicht nicht unbedingt mega betreffen, ist teilweise wirklich auch Sachen, die dann irgendwie in einem B2C-Bereich oder für Kleinstfirmen irgendetwas. Und ich lasse dann aber gleich gerne rein, weil ich finde, man kann immer noch ein bisschen etwas für sich selber auch mitnehmen und sieht dann auch mal, wie andere Marketing machen. Und eben momentan hat man ja die schöne Situation, dass man das alles online machen kann. Man kann sagen, man hat viel mehr Zeit, um es zu machen, weil man nicht noch irgendwie neu hin muss reisen. Das ganze Networking fällt dann halt auch ein bisschen weg. Das ist ein bisschen schade. Das habe ich zum Beispiel, also wir sind ja vor allem auf Oracle-Produkt und Oracle hat da immer so physische Events, alle 2 Monate oder so, haben sie zusammen angeboten zu oben. Und dann haben sie immer einen Speak gehabt. Das habe ich auch immer mega cool gefunden, weil dort dann auch wirklich auch mit anderen Leuten kannst du austauschen und ein bisschen darüber reden, wie sie denn Tools überhaupt anwenden, was sie machen. Und dann siehst du auf einmal ganz andere Sachen. Und das, ja, also so halte ich mich ein bisschen up to date, einfach mit möglichst vielen Leuten in Kontakt zu sein.
Ja. Frauke, wie machst du?
Ja, ähnlich. Wobei ich muss ganz klar sagen, mir fehlt der Live-Austausch. Also ich finde das jetzt super, dass wir auch wirklich so eine Gruppe sind und wirklich auch miteinander diskutieren können. Das fällt natürlich jetzt momentan alles weg. Fiona, was du als Vorteil gesehen hast, sehe ich eher so ein bisschen als Nachteil für mich, weil angemeldet ist man noch relativ schnell, aber dann geht es manchmal im Daily Business einfach unter. Mhm. Versuche mich auch auszutauschen, sei das mit ehemaligen Arbeitskollegen, neuen Arbeitskollegen oder auch im privaten Umfeld. Und bei mir habe ich jetzt einfach festgestellt, ich habe ja nochmal so ein bisschen Umwege gemacht und im letzten Job habe ich wirklich auch viel Social Media gemacht. Mhm. Und da durfte ich einfach wirklich on the job auch lernen, weil das wurde in dem Augenblick benötigt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es gemacht. Und das ist natürlich super, weil ich es jetzt auch wiederum weitergeben kann. Aber klar, ich brauche auch Input von außen, deshalb super für eure Möglichkeit hier. Podcasts komme ich immer mehr drauf, man mag es nicht glauben. Freue mich aber dann auch wieder, wenn es wirklich auf Events geht, wo man dann auch wirklich sich austauschen kann und spezifisch auf Leute zugehen kann, die entweder komplett was anderes machen oder aber im gleichen Bereich sind, wo man sich dann auch austauschen kann, eben wirklich konkret zu Problemfällen, die man vielleicht selbst kennt. Ja.
Machen wir weiter.
Was ich gemacht habe, ist wirklich im privaten Umfeld auch, einfach weil ich ein cooles Produkt gefunden habe, habe ich mich da wirklich auch mit reingefuchst, im Online-Verkauf quasi. Also es ist völlig losgelöst von meinem jetzigen Job, aber man lernt halt dann doch wirklich auch nebenher was zu mitnehmen. Genau.
Absolut. Also ich mag mich erinnern, wo ich mit meiner Frau entschieden habe, um einen Online-Shop für Honig und Tee zu führen. Habe ich mich technisch mit WordPress auseinandersetzen und wenn man in der Theorie vieles weiß und dann mal in der Praxis muss umsetzen, ist wieder oder wie früher, wenn man das erste Mal einen Nagel ins Holz muss einschlagen, die ersten paar Mal hält man sich auf die Finger. Aber es ist ein spannender Prozess. Was mich interessieren würde, ist, was ist für euch so als Marketer, was sind so ein, zwei Themen, wo man sagt, würde ich mich gerne noch ein bisschen vertiefen, dort muss ich noch ein bisschen wissen, noch ein bisschen Knowledge aufbauen, rein von der fachlichen Seite her. Wenn du so lachst.
Ja, es ist wirklich, es ist zum Mäusemelken. Google Analytics. Ich weiß, Alejandro, du hattest es vorher gesagt, man kann sich da auch verirren oder vertiefen. Das ist wie Pinterest, man fängt irgendwo an und hört bei Z dann auf und ist ganz versunken, Stunden später. Das ist einfach das, wo ich denke, ja, komm, jetzt fuchst dich einmal rein und dann hast du es automatisiert. Klar, man muss dann auch was mit den Zahlen anfangen, das ist ja ein Thema vorhin gewesen. Aber das ist wirklich das, was mich einfach stört, dass ich es nicht selbst kann. Klar, es gibt Experten, aber ich würde es gern selbst können. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so mein Ding. Ich mache gerne vieles dann. Ich möchte zumindest wissen, wie es funktioniert.
Also ist für dich denn so vom Verständnis her, wenn du selber anwenden kannst, dann verstehst du es auch einfacher, besser?
Genau, ich lerne am liebsten wirklich. Ich bin nicht diejenige, die ein Theoriebuch liest, sondern ich muss es einfach machen und dann wirklich auch mal rumklicken, ausprobieren. Ups, falsch. Und dann von vorne, so lerne ich einfach am besten und so macht es mir auch am meisten Spaß.
Ja, weil eben, wenn man es verstanden hat, dann kann man nachher auch die richtigen Fragen stellen, oder? Und dann kann man die richtigen Zahlen aus Google Analytics rauslesen.
Genau.
Ja. Okay, genau. Spannend. Fiona, was ist bei dir so das Thema?
Ich weiß nicht, ich habe gerade nichts Konkretes auf dem Schirm. Alles. Ich find Marketing so ein krasses Feld, wenn ich mir überlege, was ich mit 18 gemacht habe im Marketing und was ich jetzt mache im Marketing, sind Welten dazwischen. Und ich kenne relativ viele, die im Marketing arbeiten und es haben einfach alle einen anderen Job, alle machen etwas anderes, niemand macht das Gleiche. Ja. Und ich finde das mega spannend und ich ich glaube, im Marketing hat man nie ausgelernt. Im Marketing wirst du immer irgendeinen Bereich finden, wo du noch nie gemacht hast oder wo du eben nicht, wo du die Theorie kennst und denkst, ja, ja, kann ich wahrscheinlich schon und dann probierst du es mal und dann ist es etwas ganz anderes. Von dem her, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie auf einen spezifischen Bereich könnte runterbrechen, sondern eben selbst in meinem Bereich gibt es so viele Sachen, wo ich sage, ich glaube, ich kratze so ein bisschen am Thema und ja, wahrscheinlich mehr als andere vielleicht, aber es gibt noch so viel mehr in diesem Bereich, wo man kann machen kann. Und da freue ich mich mega drauf, dass ich dann in Zukunft hoffentlich die Möglichkeiten werde haben, zum dann Deep Dive machen in Marketing-Automationsbereich, aber auch in anderen Bereichen von Marketing.
Ja. Alejandro, was ist bei dir das nächste Thema?
Das nächste Thema? Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich wie Fiona auch. Ich sehe auch so viele Themen, die mich eigentlich noch reizen würden, aber es ist so, ja, über das reden wir auch immer, gell? Darko, Fokus ist wichtig. Momentan für mich ist so das ganze Machine Learning Thema extrem spannend, wo ich mich in den nächsten Monaten ein bisschen drin hineinfuchsen und nachher eigentlich ich glaube, es gibt wieder so Basiswissen, sage ich jetzt dem mal, so gerade das Behavioral Thema im Marketing, wo ich auch wieder muss einerseits mal auffrischen wieder, aber auch meine Basis noch mal ein bisschen vergrößern, wo ich echt extrem wertvoll finde, um zu verstehen, wie werden die Entscheidungen getroffen, warum werden gewisse Entscheidungen wie getroffen, wie sind wir in unseren Köpfen irgendwie gestrickt. Und das finde ich auch extrem wertvoll, auch im Marketing oder generell, auch sonst fürs Private. Ja.
Also eben, ich glaube, das deckt sich und da tun viele unbewusst oder auch bewusst so das Schema anwenden. Es gibt ja das Modell von dem T-Shaped Marketer, wo man halt in einer gewissen Breite zu den modernen Themen ein gewisses Basiswissen hat, wo man weiß, ich weiß, was UX ist, wo ich es anwenden kann, was man das bringen könnte im Marketing. Und ich weiß, mit wem das ich mein Unternehmen oder wo das ich jemanden finde, wo sich damit auskennt, wo man helfen könnte. Aber ich muss kein Experte sein. Und dann gibt's so ein Thema, oder? Sei das jetzt Google Analytics oder Marketing Automation oder was auch immer, wo ich dann wirklich in der Tiefe verstehe und anwenden kann, oder? Das ist eben das T-Modell, oder? Gewisse Themen in der Breite und ein Thema oder zwei Themen in der Tiefe, oder? Und ich glaube auch, das ist extrem wichtig, dass Marketers in Zukunft wirklich interdisziplinär können überlegen und Sachen verstehen. Und dann halt vielleicht auch mal Wissen aufbauen, wo jetzt nicht spezifisch jetzt gerade im Marketing ist. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen Kurs gemacht als Lego Serious Play Facilitator. Oder? Wo du dann wirklich angehst und dann kannst du sagen, wir haben mal zusammen, Alejandro und ich haben mal zusammen beim Znachtessen, haben wir so einen kleinen Lego-Workshop gemacht, so quasi, wer sind wir, was sind unsere Ziele und so. Und das sind so Methoden, wo du dann als Head of Marketing oder als Teamleiter im Marketing kannst angehen und sagen, hey, das kann mir etwas bringen, um irgendwie die Sachen simplifizieren mit Lego. Aber als Beispiel. Und da gibt es ganz viele so Sachen und ich glaube, oder so das Lifelong Learning, das wir immer propagieren, oder bei der Growth Academy. Und ob das jetzt ein Kurs ist bei der Growth Academy, oder es gibt ganz, ganz viele, ganz mega, mega coole Anbieter da draussen, ob jetzt online oder physisch. Ich glaube, das ist eine extrem relevante Sache, dass sich die Marketer bewusst sind. So, nein, wenn ich einen Master im Marketing habe, dann fährt zuerst an. Wenn ich den Marketingleiter gemacht habe, dann fährt zuerst an. Oder? Und dass man da einfach am Ball bleibt und sich halt in gewisse auch Mut zur Lücke hat, oder? Mut zum oder dem wie heisst das, Fear of Missing Out Gedanken oder dem Drang zu, ich muss überall dabei sein, weil sonst verpasse ich irgendetwas, dass man dort auch sagt, nein, das Thema, das lerne ich jetzt, oder? Das muss ich jetzt nicht auch noch wissen. Aber es ist extrem spannend. Wir sind, wenn ihr auf die Uhr schaut, wir sind jetzt bei einer Stunde und es ist so verflogen, also für mich
zumindest. Mega schnell. Ja.
Wenn ihr wollt, können wir weitermachen. Wer sagt, nein, ist jetzt genug für heute, der ist beim nächsten Drop-In wieder herzlichst eingeladen. Alejandro, hast du Lust zum Weitermachen?
Ja, wir bleiben einfach dran, oder?
Wir bleiben einfach dran. Und also, ihr seid auch herzlichst eingeladen, zum dranbleiben. Ich finde es extrem spannend, den Austausch auch von der Praxis einmal zu hören. Ja. Das nächste Thema, das ich jetzt ansprechen würde, ist der Wert respektive Stell von der Marketingtechnologie in dem ganzen Marketing und wo steht, was macht Technologie und wieso Marketingtechnologie, wieso nicht, was sind die Limitierungen? So der Bereich hätte ich jetzt gerne mal noch ein bisschen vertieft. Also, let's go, oder?
Ich muss mich leider ausschalten, die Kollegin schreit klar. Schon.
Aber du kannst total die Aufnahmen.
Ja, absolut. Hätte ich auch noch viel zu eine Meinung dazu, aber nein. Ich freue mich, euch bald zu sehen. Das nächste Mal auf jeden Fall wieder dabei.
Mhm. Und cool.
Herzlich bis bald. Dank. Danke euch.
Schauen, Frau.
Ja, sicher.
Bis bald.
Danke
immer. Danke.
Fiona, du als Marketingtechnologin, wo siehst du den Stellenwert von der Technologie? Weil du hast ja tagtäglich mit Marketingtechnologie zu tun. Also im konkreten Fall mit Marketingautomation, oder? Wo siehst du so den Vorteil von Marketingautomation oder Marketingtechnologien? Wo siehst du die Limitierungen?
Vorteile ganz viel. Nein, jetzt gerade im Marketingautomationsbereich. Es ist mega hilfreich, man muss sich halt ein Gedanken machen, wie man etwas strukturieren von Anfang an, anstatt einfach, dass man ohne Marketing-Automation dann einfach mal ein bisschen macht und ein bisschen tut und dann entscheidet man spontan, sondern es zwingt einem, also nein, es zwingt einen nicht zwingend, aber es im Optimalfall zwingt es einem ein bisschen, zum im Vornherein Gedanken machen, okay, was will ich für einen Fluss aufbauen, wie soll jetzt, wenn wir irgendwie eine E-Mail-Kampagne machen, zum Beispiel, wie soll die aufgebaut sein? Was ist die Logik dahinter? Was ist die Segmentierung? Was sind die Entscheidungsschritte, wo die Leute können machen können? Und will ich sie anders behandeln, wenn sie gewisse Entscheidungen treffen? All so Sachen, das zwingt einem ein bisschen dazu, das ganze Marketing-Automationsthema zwingt einem ein bisschen dazu, um das zu überlegen. Und viele Leute haben, glaube ich, so ein das Gefühl, es ist so aufwendig, man muss so viel Zeit investieren drin. Aber das Schöne daran ist, man investiert die Zeit am Anfang. Und nachher drückt man auf den Knopf und es läuft. Ja. Und nachher musst du einfach nichts mehr, also nichts mehr. Im Optimalfall musst du nachher nichts mehr machen, du musst dann noch analysieren, du schaust, läuft es so, wie ich es gedacht habe, vielleicht läuft etwas nicht so, dann kannst du noch ein bisschen optimieren, noch ein bisschen tweaken. Aber den Aufwand hast du wirklich am Anfang und nachher sparst du dir so viel Aufwand. Und ich persönlich finde es mega angenehm, weil ich finde das so nervig, wenn ich immer nur so Ad-Hoc-Sachen habe. Dann irgendetwas überkommst, dann heisst das muss jetzt in 10 Minuten muss es raus und dann musst du es aufsetzen und dann muss es noch gut aussehen und dann musst du vielleicht den Text und das fehlt noch und dieses noch und ist Tracking jetzt aktiviert und all so Sachen, oder? Und das kannst du halt, wenn du es ein bisschen planst, ja, ist am Anfang aufwendig, aber du hast so viel mehr daraus raus schlussendlich und es wird so viel besser aus meiner Erfahrung, wenn du dir den Aufwand machst am Anfang. Und ich glaube, es ist weniger aufwendig schlussendlich. Die ganze Zeit, die du investierst, anschaust. Limitierungen. Ich glaube, man tut sich auch ein bisschen zu fest darauf fokussieren, dass Kunden nur so darauf warten, auf einen. Dass die jetzt auf das E-Mail warten, dass die jetzt auf den Social Media Post warten und auf die Google Ad oder was auch immer. Die hocken nur vor dem PC oder vor dem Handy und warten auf uns. Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man, also eine von den Gefahren, die ich sehe, dass man das Gefühl hat, ich kann etwas, das wollen die Leute doch. Und sie sollen es überkommen und ich will es nicht geben. anstatt dass man zuerst einmal ein bisschen die Leute anschaut und sich fragt, was wollen die überhaupt und habe ich überhaupt etwas, wo für sie interessant könnte sein, wenn man sich zu fest auf Technologie fokussiert und was mache ich denn mit denen, wenn die dann dort draufklicken und was mache ich, wenn die das runterladen und was mache ich, wenn sie die Webseite besuchen. Anstatt ein bisschen zu fest auf den technologischen Aspekt zu schauen, sollte man einfach mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, haben wir überhaupt Inhalte dazu? Haben wir überhaupt die richtigen Sachen für die Leute? Öffnet es vielleicht unsere Mails nicht, weil wir falsche Zielgruppen haben oder irgendwie so?
Alejandro, du hast ja ganz viel zu tun gehabt mit Unternehmen, wo gerade im Bereich Marketingtechnologie ja haben wollen aufbauen, weiterarbeiten, sich vertiefen. Hast du das auch feststellen können?
Ja, also ich kann dort der Fiona hundertprozentig zustimmen. Es ist eigentlich genau das, bevor du irgendwie Technologien einführen tust, musst du eigentlich ein deine Hausaufgaben gemacht haben. Und das ist eigentlich, du musst eine Strategie haben, du musst wissen, wer sind deine Kunden, was wollen die, du musst wissen, eine Journey halt parat haben. Und das ist eine mega wertvolle Denkarbeit für jedes Marketing-Team, aber auch für jedes Unternehmen, um sich genau die Abläufe und Strategien nochmal so durch den Kopf gehen lassen, bevor man so anfängt zu bauen. Und beim Bauen merkt man dann halt immer wieder noch, wo man vielleicht Lücken hat. Also ist eigentlich insgesamt so der ganze Prozess rund um, sage jetzt mal, den Marketing-Stack aufbauen, ist extrem wertvoll, was da an Erkenntnis rauskommen könnte. Nur schon von einer strategischen und taktischen Seite her. Ja. Und natürlich auch tut es dann auch Team, wenn man es richtig macht, auch auf ein Level, sage ich jetzt mal. Es geht gar nicht mal jetzt mehr primär um Technologie, die man nie gekauft hat, sondern wirklich darum, einerseits mal die Gedanken sich gemacht haben und das Team dann eigentlich auf eine neue Flughöhe bringen, auf ein neues Verständnis bringen, was man im Marketing wirklich für Aufgaben hat. Und dann so der Downside ist dann häufig eigentlich, wenn es eben nicht funktioniert, und das ist dann meistens, wenn man genau die Hausaufgaben nicht gemacht hat, man kauft sich teure Technologie ein, man hat das Gefühl so, ja, jetzt haben wir es und es löst ein neues Problem. Und das ist dann einfach selten so, weil es ist eigentlich, dann ist es wirklich einfach das Cost-Center und bringt nichts.
Ich glaube, was wir, das ist, sorry, Fiona, gang nochmal.
Also ich glaube, was einfach oft wirklich der Fall ist, ist, dass man viel zu viel hat bei den meisten Firmen. Man hat die super Tools, man hat die super Tool-Landschaft und man braucht einen Bruchteil davon. Oder man hat Marketing-Automation und man verschickt E-Mails damit. Das ist ein mega Thema bei Leuten. Und um das dann eben auch richtig nutzen können, brauchst was ich glaube, viele Leute vergessen, ist, dass sie nicht nur in Technologie investieren, sondern auch in die Leute. Ja. Oder dass du auch die richtigen Leute hast und ein Team dahinter hast, wo das auch wichtig ist, wo das vorantreiben will, wo das auf den nächsten Level bringen will. Und das vergisst man dann halt, weil man hat halt schon mega viel Geld ausgegeben. Es ist eine jährliche Investition in den meisten Fällen, eine riesige Investition. Und man vergisst dann schnell mal, oder man denkt am Anfang dran, bei der Implementierungsphase, dann hat man vielleicht Wechsel innerhalb von der Firma, die Leute gehen und dann sagt man, ja, muss man jetzt die Person wirklich ersetzen oder wenn man dort jemand anders einstellen. Und dann hast du auf einmal das Know-how nicht mehr. Und dann ist das auf einmal nicht mehr so wichtig. Und das ich glaube, das passiert mega vielen Firmen.
Und gerade in dem Bereich, oder? Und das höre ich und das hören die wahrscheinlich auch wieder. Es ist ja noch verdammt schwierig, um die Leute dann ersetzen, wo dann einfach reinkommen und sagen, hey, ja, ich kenne mich mit dieser Technologie aus, mit dieser spezifischen, ich kann gerade vom ersten Tag an loslegen. Also die Leute sind gesucht und es ist nicht einfach, oder? Marketers ist nicht gleich Marketers, das, was wir am Anfang diskutiert haben, oder? Das, wo du gesagt hast, Fiona, du kennst so viel und alle machen etwas anderes. Und dann jemanden finden, der auf eine spezifische Technologie Erfahrung hat und wirklich umsetzen kann, das ist noch verdammt schwierig heutzutage.
Findest du, das ist notwendig? Oder findest du, weil ich weiss nicht, also natürlich im Optimalfall findest du jemanden, wo dann auch gut, also Basis muss natürlich stimmen. Du musst natürlich eine gewisse Basis Erfahrung haben oder ja, aber ich glaube, vieles kann man sich auch antrainieren, wenn man dann eben auch bereit ist, in die neuen Leute zu investieren.
Ja, aber auch dort, oder? Klar, du kannst dir alles selber beibringen. Mit den heutigen Ressourcen und mit den heutigen Plattformen, die du zur Verfügung hast, kannst du dir alles selber bringen. Aber dann musst du mal jemanden finden, der sich das selber beibringen will. Wo so intrinsisch motiviert ist, um das zu lernen, von Grund auf. Auch so eine Person ist relativ schwierig zu finden. Und ich glaube, der Weg für viele Unternehmen, oder? Und da müsste man eigentlich dann auch eben die Vendoren, also Technologiepartner, ein bisschen Pflicht nehmen. Oder die müssten sich überlegen und sagen, hey, wenn ihr nicht massiv in die Ausbildung oder ins Training von euren Mitarbeitern investiert, dann verkaufen wir eure Technologie nicht. Weil am Schluss hast du eben genau das Problem, oder? Dann hast du Firmen, die Tausende von Franken, Hunderttausende von Franken, manchmal oder bei Grossfirmen Millionen von Franken in eine Technologie investieren, und dann verschicken sie E-Mail. Und ich muss sagen, ja, aber mit Mailchimp könntet ihr das 50 Stutz im Monat haben. Oder? Und sie sagen, ja, wir brauchen die Technologie, aber lass uns doch beim Training der Mitarbeiter sparen. 2 Tage Einführung, das langt, oder? Das langt eben nicht. Und dann der andere Punkt ist, und auch dort, da müssen sich die Firmen glaube ich, noch viel mehr ein bisschen das Gewissen reden und sich an der eigenen Nase nehmen, ist das konstante Training und das Onboarding von neuen Mitarbeitern. Das muss ein Prozess sein, wo gewährleistet ist und nicht einfach so, ja, das machen wir dann, wenn es passiert. So, nein, es muss, oder jeder Spitzensportler trainiert täglich. Jeder Spitzensportler hat einen Coach. Und wieso auch nicht unsere Spitzenmarketeers? Wieso gibt es nicht einen Prozess im Unternehmen, wo ich mit Malachandra schon viel diskutiert habe? Also eigentlich müsstest du, gerade bei der neuen Technologie, müsstest du einmal im Monat 1-2 Tage können investieren für dein Training. Und die Firma müsste, oder das HR oder wer auch immer, müsste dafür Sorge tragen, dass da ein Onboarding-Prozess stattfindet, ein intensiver Onboarding-Prozess, weil du findest nicht einfach einen Ersatz für Mitarbeiter, wie zum Beispiel für dich, oder mit so einem Skillset, wo du sagst, ich kenne mich mit Eloqua aus. Oder ich kenne mich nicht 100%, aber ich kenne mich 90% von Eloqua kenne ich. Jetzt versuchen wir, so eine Person zu setzen. Wenn du es nicht entweder selber in der eigenen Riege schon antrainiert hast, oder wenn du nicht irgendwie Zugang hast zu einem Pool also Leuten, und die sind rar. Und ich finde einfach, dort müssen sich die Unternehmen selber die Nase nehmen. Und auch die Vendoren müssen dort manchmal einfach auch ein bisschen hart bleiben und sagen, hey, wenn du nicht ins Training investierst, verkaufen wir das Tool nicht. In meiner idealen Welt würde das so laufen.
Finde ich einen guten Ansatz.
Ja.
Ja. Nein, ich glaube es auch, also Training finde ich auch extrem wichtig, aber ich bin mir vielleicht so sicher, ob jetzt spezifische Technologiekenntnis, sei es jetzt irgendwie Salesforce Cloud, was auch immer, Marketing Cloud oder irgendwie Eloqua, oder ob das dann so entscheidend ist. Es kommt nämlich darauf an, was für eine Rolle hast, oder? Aber ich glaube, was dann halt schon an Know-how auch verloren geht, ist, wie hast du das Ganze aufgesetzt und so weiter. Weißt, die Journeys sind ja teilweise unendlich komplex und so weiter. Und das ist halt schon Know-how, das verloren, wo flöten geht. Und das ist dann eigentlich mit Technologie, die, sag ich jetzt mal, wenn du die einen verstanden hast, verstehst du die anderen auch relativ schnell mal. Aber klar, und sie haben gewisse Eigenheiten und so. Aber ja, und dann hast du ja wirklich auch noch vielleicht auch Spezialistenteams, wo du kannst darauf zugreifen, wenn du in dieser Rolle drin bist, oder wo du sagst, okay, es gibt vielleicht irgendwie 100 Leute auf dieser Welt, die wissen, wie es wirklich genau funktioniert, dann in einer bestimmten Technologie. Aber ich glaube, so ein bisschen das Kern-Know-how ist, weißt, wie hat man Strategie nachher in der Technologie drin manifestiert? Und das ist das, was wirklich verloren geht, finde ich, wenn so eine Person weggeht. Und ja. Das ist eigentlich so das wichtige Know-how.
Ich habe ja Das haben wir ja auch schon, auch in den Podcasts und so, habe ich das immer wieder mal erwähnt, oder? Dass oftmals Marketingtechnologie so als Silver Bullet angeschaut wird, oder?
Ja.
Kauft ihr die Technologie und dann funktioniert es von alleine.
Ja.
Und das Einzige, oder? Technologie, oder? Das ist der Fluch und der Segen von der Technologie, es ist ein Enablement-Tool.
Ja.
Und das, wo du, Fiona, am Anfang gesagt hast, oder? Es zwingt jeden Marketer zum effektiv den Job von einem Marketer wirklich zu überlegen, was sind die strategischen Ziele von einem Unternehmen und wie kann ich dazu beitragen? Was kann ich umsetzen oder wie muss ich es umsetzen, damit ich diesen Ziel in die Ziele hineinarbeiten tue? Also so das Überlegen oder die Denkarbeit vorher, bevor ich dann anfange, irgendetwas fabrizieren mit der Technologie, ob das jetzt Marketingautomation ist oder was auch immer, oder? Aber es zwingt den Marketer, um wirklich wieder den eigentlichen Job zu machen und überlegen, hey, wie kann ich Impact schaffen, wie kann ich die Marktbearbeitung fördern, wie kann ich Sales zuschaffen und dann noch ein umsetzen. Und da gebe ich dir recht, Alejandro, ob jetzt das Knöpfchen rot ist oder blau oder das Knöpfchen links oben oder rechts unten ist, das kann man relativ schnell lernen. Aber der Grundgedanke von einer Marketingautomation, wo ja sehr mächtig ist, um den anzukriegen, da braucht es auch viel, oder so, Try and Failure. Ich mache mal eine Kampagne und dann funktioniert es nicht. Ich setze mal eine Journey auf und die führt ins Nichts. Wie kann ich Webinars in meine Customer Journey einbauen? Das sind so kleine Sachen, oder, wo du dann sagst, ja, bringt es überhaupt etwas? Zu welchem Zeitpunkt baue ich es ein? Und da hat es, ja.
Ja, und vor allem, ich meine, gerade auch im B2B-Bereich, was immer sehr spannend ist, ist das Involvieren von verschiedenen Spezialitäten innerhalb des Unternehmens. Also einerseits hast du dann vielleicht irgendwie noch Sales, die du musst involvieren, Pre-Sales, wo du dann auch noch irgendwie Bescheid wissen, ja, was denn du da überhaupt für eine Journey zusammenbaust, weil sie halt ein wichtiger Bestandteil davon unter Umständen sind, oder? Und ja, wenn man Technologie... Ja, sorry.
Nein, nicht. Ja. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe es schön gefunden, wie der Darko das formuliert hat, so von wegen, es zwingt dich, um deinen eigentlichen Job zu machen.
Ja, ja, voll, genau.
Es stimmt schon, ja, weil es ist einfach, sonst einfach zu machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es motiviert mich auch mehr, um in einem zukünftigen Projekt etwas anderes auszuprobieren, wenn ich eben die Denkvorarbeit geleistet haben und weiss, das war mein ganzes Projekt gewesen. Und dann bei einem zweiten Projekt überlege ich mir dann, ich will es nicht einfach kopieren, ich will ein bisschen etwas anderes ausprobieren, weil es ist doch langweilig, wenn ich einfach Copy-Paste mache.
Ja.
Das ist halt das Schöne daran. Oder dann, ich glaube, ich wäre nicht so motiviert, um etwas anderes auszuprobieren, wenn es einfach immer nur ad hoc jetzt muss ich das noch machen und jetzt muss ich dieses noch denken. Und wenn du wirklich anhockst und von A bis Z alles mal durchdenkst, bist du eher bereit, um auch ein bisschen etwas anzupassen.
Wo seht ihr die grösste Herausforderung für Unternehmen, egal ob B2C oder B2B, wo sind die grössten Herausforderungen im Unternehmen, um effektiv modernes Marketing einführen, umsetzen und beibehalten?
Verschiedene Ebenen. Ich glaube, ich habe einerseits das Gefühl, wenn du von einer Organisation her gehst, musst du es bei den Leuten, die es umsetzen, können in die Köpfe hineinbringen, so das Mindset von einem modernen Marketer, eben irgendwie hands-on ausprobieren, neue Wege versuchen zu gehen, aber auch, sage jetzt mal, genau sich überlegen, was hat funktioniert und was nicht, die datentriebene Mindset eigentlich zu erreichen im Team drin. Aber schlussendlich, das muss auch bei einem Leadership-Team ankommen. Also muss wie eigentlich auf beiden Ebenen stattfinden und nicht nur bei den Leuten, die es umsetzen, sondern im Idealfall eigentlich sogar beim CEO. Weil, also jetzt, weißt du, ein bisschen ketzerisch gesagt, für was sollte ich in einem Unternehmen als Marketer arbeiten, wenn der CEO nicht an Marketing glaubt? Also meine, für was?
Legitime Frage.
Oder was mache ich überhaupt? Also weißt, wenn ich ambitioniert bin im Marketing, was mache ich dann überhaupt dort im Marketing? Also es ist irgendwie...
Wieso haben sie überhaupt das Marketing?
Wieso haben sie denn überhaupt das Marketing? Genau, ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist eigentlich für mich fast so der wichtigste Aspekt, irgendwie von beiden Seiten her muss irgendwie der Mindset für einen modernen Marketer vorhanden sein. Und zwar vom Praktikant bis zum C-Level.
Ja. Ich glaube, der grosse Vorteil ist, dass das jetzt auch recht, also so einerseits so aus der Startup-Szene kommt das ja viel mehr noch, oder? Dass die ein Bewusstsein haben für genau diese Themen, dass sie bewusst sind, wie wichtig dass das eigentlich ist, oder? Dass im Prinzip heutzutage über Product Features verkaufst du nichts mehr, sondern es geht dann wirklich darum, wie positionierst du dich, oder? Das Strategische, wie positionierst du dich, was ist eigentlich dein Offering? Und dann auch, oder? Product, Price, Place, Promotion. Das ist Bestandteil nachher vom Marketing, oder? Und wie vielen bestehende Firmen oder so alt gesessene Firmen, wie oft redet das Marketing mit Produktabteilung? Oder? Und schon mit der Sales-Abteilung als Beispiel, oder? Und ich glaube mittlerweile, das kommt immer mehr. Ich glaube, das Bewusstsein kommt je länger, je mehr in vielen Firmen und gewisse Firmen, und das war schon immer so, sie bewegen sich schneller, gewisse Firmen braucht es ein bisschen eine längere Zeit, bis sich das etabliert hat. Ich habe das Gefühl, so rein von meinem Empfinden, was ich so höre und mit den Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe, das ist etwas, wo es ist ein Wandel, findet statt. Es ist ein langsamer Wandel, bei gewissen schneller, bei gewissen weniger schnell, aber es findet ein Wandel statt. Dass so die Rolle vom Marketing, wo man sieht, dass die halt an Relevanz gewinnt, dass es eben nicht mehr nur ein Kostencenter ist, sondern dass es wirklich der Impact vom Marketing immer mehr und besser validiert werden kann. Mein persönliches Gefühl. Ich hoffe, ich habe recht.
Genau. Ja, wir sind ja alle im Marketing tätig, darum hoffen wir natürlich schon, dass wir dort irgendwo recht haben. Aber ich glaube, es eben ist auch...
Ich bin ja eigentlich Sales.
Stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt, ich glaube auch nicht, dass Marketing jetzt irgendwie die Lösung ist für alle Unternehmen. Also weißt, ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf das Businessmodell drauf an, irgendwo man hat. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie das Marketing sollte irgendwie, weißt, oben an einem Unternehmen sitzen auf dem goldenen Trönchen und irgendwie alle laufen irgendwie nach einem Gutdünken von einer Marketingabteilung. Ich glaube, es wichtig ist, dass das Unternehmen anfängt zusammenzuarbeiten und erkennen, dass sie eigentlich alle irgendwo einem Kunden zudienen tun und wo können wir das Know-how, das wir sammeln, tun, über den Kunden, über sämtliche Touchpoints, die wir haben, sei es irgendwie von der Finanzabteilung, Customer Service, Produktentwicklung und so weiter. Alle schaffen ja irgendeine Art von Form, Mehrwert, Dienstleistungen über einen Kunden, dass man das auch versucht zu vereinen. Und ich glaube, das ist so ein Mindset, wo gesamthaft muss rum sein, wo jetzt nicht das Marketing muss irgendwie an der Spitze mitspielen, sondern einfach halt mit dürfen mischen, sage ich mal so.
Ja, absolut. Absolut. Letzte Frage. Wenn ihr jetzt zurück könntet und euch selber, wenn ihr 20 sind, einen Ratschlag geben, dann sagt ihr, okay, ihr wollt ins Marketing gehen, da ist mein Tipp für dich. Oder ein reales Beispiel, wenn ihr einen jungen Marketerin seht und die will ins Marketing gehen, die will eine moderne Marketer werden, was wäre euer Tipp?
Ich bin extrem schlecht.
Gang nicht ins Marketing.
Ich bin extrem schlecht in so spontanen Sachen.
Alejandro, mach du zuerst, dann kann sich Fiona noch etwas überlegen.
Ja, genau. Also, such dir einen richtigen Job, wäre vielleicht mal. Nein. Ich würde sagen, ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich so. Ah, genau, ja, jetzt habe ich es. Ich glaube, der Tipp, den ich mir früher würde geben, ist, hey, such dir wirklich Unternehmen, wo das Marketing wirklich gewertschätzt ist, also weißt, wo es wirklich eine wichtige Rolle spielt, weil man irgendwie den Wert halt auch erkennt vom Marketing und dort halt einfach auch Unternehmen, wo du möglichst viel kannst auch ausprobieren, wo wirklich bereit ist, zum komplett neuen Weg gehen und versuch nicht, deine Zeit zu vergeuden. Ich meine, weißt, verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich kann überall wirklich viel Know-how können mitnehmen in meinen Positionen. Aber ich glaube, ich habe teilweise schon auch Sachen gemacht, wo ich selber auch wirklich daran geglaubt habe. Einfach weil man es dann halt einfach gemacht hat. Und ich bin irgendwie noch zu Junior gewesen, um irgendwie dann sagen so, ja, schaut jetzt mal, komm, machen wir das einfach nicht, fokussieren wir uns auf ein paar wenige Sachen, macht die dafür richtig, anstatt irgendwie so eine ganze Palette zu bedienen und das Gefühl haben, irgendetwas von dem funktioniert schon. Ja. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen der Ratschlag, den ich mir selber geben.
Okay. Fiona?
Ich glaube, solange man etwas macht, wo man wirklich gern macht, ist man auf einem guten Weg. Wenn jetzt jemand sagt, ich will ins Marketing gehen, dann muss man, also ich würde vielleicht dann einfach fragen, ja, was stellst du denn vor, was Marketing ist? Ich glaube, viele Leute, die noch nie im Marketing geschafft haben, haben ein bisschen verzerrtes Bild von einem Marketing-Job. Eben haben dann so ein bisschen das Gefühl, ja, so ein bisschen Broschüre machen und ja, weiß auch nicht. Also, kann ja dann auch sein, es gibt ja auch solche Jobs. Und wird ja das auch nicht kleinreden, überhaupt nicht. Aber einfach, dass man sich bewusst ist, Marketing ist so ein grosser Bereich. Was ist denn überhaupt, was man gerne macht? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten im Marketing, wo man irgendetwas kann finden im Marketing, wo man kann sagen, okay, das mache ich gerne und da möchte ich auch Langzeit drin investieren, weil es ist halt etwas, wo man wirklich immer wieder Zeit investieren muss, man muss sich weiterbilden. Und dann ist es mega schade, wenn du es nicht gerne machst. Mhm. Und ich, ja, das was Alejandro gesagt hat, kann ich auch unterschreiben. Ich finde es mega wichtig, dass man in einer Firma arbeitet, wo man unterstützt wird, eben auch zum mal neue Sachen ausprobieren, wo vielleicht auch nicht alles hinterfragt wird, wo man macht. Was ich sehr anstrengend finde zum Beispiel, ist, wenn eben, wir haben jetzt vorher da auch über Geschäftsleitung und so geredet und so, was ich zum Beispiel anstrengend finde, ist, wenn zu viele Leute mitmischen, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, irgendwo durch muss man auch ein gewisses Vertrauen haben. Man muss die richtigen Teams involvieren, man muss möglichst ein paar Sichtweisen reinbringen, aber wenn man dann auf einmal jeden drin hat und jeder will einfach noch einen Kommentar dazu abgeben, damit er einen Kommentar dazu abgeht, dann wird es schwierig. Von dem her, ja, sollte man sich Firmen suchen, wo das Marketing wichtig ist. Eben nicht irgendwie auf einen Podest gestellt. Ich finde absolut, man kann es gleichstellen mit Sales zum Beispiel, dass man dann sagt, hey, das muss Hand in Hand gehen. Es ist nicht, dass jemand von euch drüber gestellt ist oder drunter, sondern ihr seid auf einer Ebene und redet miteinander. Ja. Und eben schlussendlich, solange man es gerne macht, ist doch super.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich glaube auch, so die Passion für etwas, auch wenn, ich meine, wir verbringen so viel Zeit im Job. Und wenn man im Job etwas findet, wo man wirklich mit Passion dahinter ist, dann hilft das. Und wenn es bei der einen Marketing ist, wie jetzt bei uns, und bei anderen ist etwas anderes, dann ist das, glaube ich, immer ein guter Start. Und das Schöne am Marketing ist, es ist so ein breites Gebiet. Da können sich viele, die sagen, hey, mal Marketing, das interessiert mich, wir finden seine Nische, weil es so ein breites Gebiet ist. Und das, was du am Schluss gesagt hast, Fiona, ja, es ist eben auch ein Fluch und Segen, weil jeder hat das Gefühl, ja, ich kann auch ein bisschen Marketing. Oder jeder meint, ja, das ist ja Marketing, ja, das weiß ich, ja, sind sie Ratschalter oder ja, ist ein Auftrag an die Werbeagentur, das ist Marketing, oder ist es eben nicht. Letzter Gedanke von mir, vielleicht ein bisschen provokativ. Sales ist Bestandteil von Marketing. Boom! Mic drop. Herzlichen Dank. Danke an Frauke, die jetzt schon draußen ist. Danke an Fiona, dass ihr vorbeigeschaut habt, dass ihr reingedroppt sind. Herzlichen Dank an meinen Co-Host. Bleibt bitte noch schnell dran. Ich unterbreche jetzt einfach das Recording. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen an all die Millionen Marketers da draußen, die regelmäßig unseren Podcast hören und schauen. Der nächste Podcast wird sein mit dem Markus Gretener, wo wir über Behavioral Economics und so Sachen reden. Ich freue mich jetzt schon auf das und ich kann noch eins garantieren, es wird eine zweite Folge von dem Drop-In Podcast gegeben, weil ich habe es extrem genossen und ich hoffe, meine Gäste heute ebenfalls.
Definitiv.
Ja, es war definitiv lustig und informativ und hoffe natürlich dann auch, dass beim nächsten Mal noch ein paar andere Leute dabei sind.
Dafür werden wir sagen, und wenn ich so den Ohren beiziehen muss. Cool, also herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreibt mir per Mail an darko@growth-academy.ch oder besucht uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch.